Deutsches Reiseradio im Web, hier die Ausgabe Nummer 8 mit Rüdiger Edelmann und eine Reise nicht nur in ein Land oder eine Region, sondern auch in eine Kultur. Die weit verbreitete Unkenntnis über Indianer und die unendlich vielen falschen Geschichten über die Besiedlung des nordamerikanischen Westens haben dazu geführt, dass unser Bild der Ureinwohner dieses riesigen Landes immer noch von Westernfilmen à la Hollywood und ein wenig Karl May-Roman geprägt ist. Ja, manches ist so, aber vieles ist weit entfernt von der tatsächlichen Kultur und Geschichte dieser Menschen. Wer heutzutage aufbricht, um dem kulturellen Erbe der Indianer auf die Spur zu kommen, kann zum Beispiel in den US-Bundesstaat Arizona fliegen, viel erleben, noch mehr lernen und sehr viel Erfahrung nach Hause transportieren. Darüber hinaus lässt sich bei einem solchen Trip fantastische Landschaft und auch viel Einsamkeit erleben. Und letzteres ist vielleicht sogar eine Grundbedingung für echte, tiefgreifende Erfahrung. Folgen Sie uns heute also nach Arizona und erleben Sie eine Reise der ganz besonderen Art. Ja, es zeugt von hohem Romantikbewusstsein. Die Winnetou-Melodie aus den Karl-May-Filmen der 1960er Jahre im Ohr, fliegt man über den großen Teich zu den Indianern von Nordamerika. Wohin also? Knapp 3 Millionen Indianer leben heute in den USA, davon 287.000 im Bundesstaat Arizona. Immerhin 5,5% der Bevölkerung. Mitten im Nichts, denkt man zuerst, wenn man über dem Sky Harbor, dem internationalen Flughafen von Arizonas Hauptstadt Phoenix, hereinschwebt. Von oben die Betonwüste des Großraums Phoenix mit rund 6 Millionen Einwohnern, drumherum die Sonora-Wüste, die sich bis nach Mexiko zieht. Willkommen in Arizona. Indianerland ist noch weit, denkt man, noch nicht wissend, dass das nächste Reservat der Yavapai im Großraum Scottsdale und Phoenix liegt. Das eigentliche Ziel für die nächsten Tage liegt 2 Autostunden nördlich im Verde Valley, dem grünen Tal. Bis dahin geht es kräftig bergauf und irgendwann kommt einem das Land auch gar nicht mehr so unwirtlich vor. Bei uns ist vieles ganz anders, betont dementsprechend Roy Gugliotta, Tourismuschef in Camp Verde, der ersten Kleinstadt, die man im grünen Tal zu Gesicht bekommt.
I expected everything to be flat and deserty.
Ich habe ja eine flache Wüstenlandschaft erwartet, aber das war nicht so. Phoenix sieht so aus, aber wenn du weiter in den Norden kommst, nach Sedona zum Beispiel, da ist es wunderschön. Und der Grand Canyon erst, der ist spektakulär. Hier in der Gegend bist du in einer Höhe von fast 2100 Metern im Gegensatz zu Phoenix, das bei 0 Metern liegt.
Roy hat es hierher verschlagen wie viele andere. Man möchte meinen, die Besiedlung Arizonas ist noch lange nicht abgeschlossen. Die Weißen haben sich breit gemacht. Als Siedler im 19. Jahrhundert und als Geschäftsleute und Winterhasser heute. Arizona verspricht 320 Tage Sonnenschein pro Jahr. Doch die Sonne schien und scheint kaum für die Menschen, die hier ursprünglich lebten. Winnetous Erben, möchte man gut Deutsch sagen, aber der Karl-Maysche Edelhäuptling der Mescalero-Apachen ist unbekannt im Indianerland, das es zu erforschen gilt. Wo bewegen wir uns? USA, Nord-Arizona und dort genau im Bereich um Sedona und das Verde Valley. Das Tal heißt Grünes Tal, weil ein Fluss durchfließt und sein Wasser bringt Leben in die Region. Kein Wunder, dass hier schon vor 3000 Jahren Menschen lebten und eine einzigartige Kultur schufen. Bereits 10.000 vor Christus kamen die ersten Bewohner nach Arizona. Die indianischen Ureinwohner, Anasazi genannt, siedelten dort. Und wer bislang bei Indianern immer an primitive Kulturen gedacht hat, der wird mit offenem Mund dastehen, wenn er den heutigen Nationalpark Montezuma's Castle betritt.
Montezuma Castle is an ancient cliff dwelling that was built around 1100 AD.
Montezuma Castle ist eine historische Felsenbehausung aus der Zeit um 1100 vor Christus, gebaut von den Senawa. Der Name hat mit Montezuma nichts zu tun, denn die Siedlung ist 300 Jahre vor der Geburt Montezumas gebaut worden. Den Namen bekam die Siedlung von den ersten Europäern, die Montezuma und die mexikanischen Pyramiden kannten, und da haben sie eine Beziehung dazu hergestellt.
The pyramids down in central Mexico, part of the Aztec Empire. And they saw this structure, and that was the only way that they could.
Es ist sensationell, wie gut die Siedlung erhalten ist, die vermutlich besterhaltene Felsensiedlung in Nordamerika. Es ist nicht vorstellbar, wie die Menschen das gebaut haben. Selbst wir mit unserer Technologie hätten heute große Probleme damit.
It's hard for us to understand how they could have built it, because even today we'd have a hard time building something like that with the technology that we have. But they were a very ingenious people.
Das waren geniale Leute. Sie haben alles verbaut, was hier im Tal zu finden ist. Das muss wahnsinnig anstrengend gewesen sein, die riesigen Felsblöcke nach dort oben zu transportieren. Und das Ganze nur mit Werkzeugen aus Stein, Knochen und Holz. Sie hatten keinerlei Metall zur Verfügung.
Stone, bone and wood tools. They didn't have any metal.
Nationalpark Ranger Paul Ollig ist immer noch genauso fasziniert von dieser Felsensiedlung, die in einer Höhe von etwa 240 Metern in eine Klippe gebaut ist. Die Senawa haben sie gebaut, etwa 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und wer jetzt noch an der Intelligenz dieses Volkes zweifelt, dem erklärt Paul:
They saw this natural alcove in this cliff face and saw that it was a south-facing.
Die haben den natürlichen Alkoven in den Felsen gesehen und die Felsen, die nach Süden gehen. Im Winter wird es ganz schön frostig hier, aber dadurch, dass die Sonne im Winter den ganzen Tag auf das Gebäude scheint, heizte sie die Mauern auf. Durch den Felsüberhang war die Siedlung andererseits im Sommer durch die überhängende Felswand, durch die hochstehende Sonne geschützt. Und es blieb angenehm kühl.
It casts a shadow over the entire castle during the hottest part of the day, keeping it nice and cool.
Letztlich also hochzivilisierte Bauern und keine Nomadenvölker lebten hier. Nichts bleibt übrig vom wilden Indianer, der mit Tipis über die Prärie zog und seinen Wohnort mit den Nahrungsquellen verlegte. Auch weitere Siedlungen wie die historischen Städten von Palatki und Tonanki belegen das. Etwas näher kommt man den Indianervorstellungen schon beim Besuch einer weiteren Kultstätte etwa 50 Kilometer weiter im Verde Valley. Das Stichwort Pueblo-Stil hat man als aufmerksamer Kalmai-Leser schon einmal wahrgenommen. Auch Tusigut ist ein nationales Monument, das einen ins Staunen versetzt. Rangerin Mary Ontiveros:
Tusigut ist ein kleines Pueblo, etwa aus der Zeit um 1000 vor Christus. Es war ungefähr 400 Jahre in Betrieb. Es ist etappenweise gebaut worden. Mit 24 Räumen ging's los. Und als immer mehr Menschen der Senawa dazukamen, wurde angebaut. Zusammen waren es 110 Räume. Die Anlage wurde in den 1930ern ausgegraben. Das sah hier genauso aus wie die Hügel der Umgebung. Und erst nach einigem Graben sah man die Größe der Behausung.
Tusigut sieht von weitem aus wie eine kleine, flache Burg, die auf einen Hügel in der Wüste gebaut wurde. Auch hier ist die architektonische Leistung enorm.
Sehr interessant ist das Mauerwerk. Die Mauern sind 60 bis 75 Zentimeter dick, also sehr gut für die Isolierung. Und sie sind sehr stabil gebaut. Des einen Decke ist der Fußboden des anderen. Wobei es nur etwa 10 bis 15 zweistöckige Gebäude gibt. Der Rest waren einstöckige Behausungen.
Umso erstaunlicher ist deshalb die Tatsache, dass die Senawa plötzlich verschwanden. Von jetzt auf nachher. Keiner weiß den wirklichen Grund. Mary Ontiveros nennt eine mögliche Theorie.
Sie haben die Gegend im 13. Jahrhundert verlassen, in Richtung Norden, und wurden Teil der Hopi-Stämme. Der Grund dafür war ein kultureller. Die Hopi-Kultur sagt auch heute noch, dass man das angestammte Gebiet nach einigen Generationen verlassen soll, da das Bleiben nicht gut für Umwelt und die natürlichen Vorräte sei. Und das mag der Grund für die Migration in eine andere Gegend, nämlich die der Hopis, gewesen sein.
Nur ein kultureller historischer Spuk? Niemand weiß es. Fest steht aber, dass die Menschen, die dort lebten, eine hochstehende Kultur hatten, was auch in der Rock Art, der Felsenkunst dieser Zeit, deutlich wird. Nein, keine Felszeichnungen, betont Archäologe Travis Bone vor einem Felsen der VV Petroglyph Site in der Nachbarschaft von Sedona.
There's two types of what we call rock art, and we have pictographs Es gibt zwei Arten von Felsenkunst, die wir es nennen, Pictographs und Petroglyphs. Das hier sind Petroglyphs. Die sind in die Felsen geritzt, sprich die Oberfläche wurde entfernt. Pictographs sind Zeichnungen auf den Felsen. Damit sind sie den Elementen ausgesetzt. Wir sind nicht sicher, ob es überhaupt solche Zeichnungen gegeben hat. Wenn sie es aber gegeben hätte, wären sie vom Wind und vom Regen längst weggewaschen worden.
Großartige Zeichnungen von Tieren und Personen, wenn die Bilder oft auch eine ganz andere Bedeutung haben als das, was sie auf den ersten Blick darstellen. Wichtig auch, die Bilder und die Stellen, wo sie angebracht wurden, waren oft weit von den Siedlungen entfernt.
Nein, die Menschen haben nicht hier gelebt. Das hier war eher ein Ort von wichtiger religiöser und zeremonieller Bedeutung.
Architektur, Kultur, Religion. Die Vorfahren der Indianer waren alles andere als primitive Urmenschen. Der Ärger fing eigentlich so richtig an, als die ersten Europäer in Arizona auftauchten. Den Anfang machten spanische Missionare, denen sich die angestammten Völker noch relativ gut entziehen konnten. 1821 fiel Arizona an die USA und die planmäßige und massenhafte Besiedlung des Westens begann über den sogenannten Santa Fe Trail. Arizona ist zu einem großen Teil geprägt von Wüstenlandschaft. Von daher war es kein Wunder, dass Siedler und bereits dort lebende Indianerstämme in den wenigen Landstrichen, die Wasser und fruchtbaren Boden hatten, aufeinanderprallten. Die Siedler fielen ein wie die Fliegen und siedelten auf Indianerland. Als dann noch Kupfer, Gold und Silber entdeckt und geschürft wurde, war alles zu spät. Der Konflikt war da. Und die Weißen schrien um Hilfe.
Die Siedler haben die Gründung eines Forts gefordert. Da waren die Siedler und die Bergleute auf der Suche nach einem besseren Leben. Es wurde Gold und Silber gefunden, aber da waren eben die zwei unterschiedlichen Kulturen, die indianische und die der Weißen. Das fing schon mit dem Verständnis von Besitz an. Die Weißen erklärten zum Beispiel Vieh und Grund zu ihrem Eigentum. Die Indianer kannten so etwas wie Eigentum bis dahin nicht. Da prallten zwei Kulturen aufeinander und das war ein Konflikt.
Sheila Stabler, Chefin im Fort Verde State Historic Park, dem einstigen Fort Verde, erklärt die Hintergründe. Zum Schutz der Siedler wurden Forts errichtet. In den ersten Jahren und unter dem militärischen Kommando von General Crook sah es auch fast nach einer halbwegs gewaltfreien Koexistenz aus. Das erste Reservat für die Stämme der Apachen und der Yavapai wurde eingerichtet. Das war 1870. Tom Pitts, Präsident der Handelskammer des ehemaligen Bergbaustädtchens Jerome, über das, was dann folgte.
They put a reservation together.
Das Reservat reichte von Camp Verde etwa 65 Kilometer flussaufwärts mit einer Breite von etwa 32 Kilometern bis nach Jerome und wurde 1870 eingerichtet. Fünf Jahre später sagte einer in Washington, das sei eigentlich dumm gewesen. Das Tal habe Wasser, fruchtbaren Boden, da seien die Gold- und Kupfermine und sie beschlossen, die Stämme umzusiedeln auf die andere Seite der Berge. Das sollte im Februar passieren. Die Leitung hat ein junger Leutnant und der beschloss messerscharf, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten eine direkte Linie sei. Also direkt über die Berge und das im Februar in einem bitterkalten Winter. Am Ende der Umsiedlung waren unendlich viele Menschen gestorben. Die Bevölkerungszahl der Yavapai hatte sich von 5.000 auf 1.000 reduziert. Das war ein riesiges Desaster.
Der Gedenktag des San Carlos Pass March ist auch heute noch ein hoher indianischer Gedenktag. Ein Jahr nach der Umsiedlung war das Tal fast indianerfrei. Die weißen Siedler breiteten sich im Verde Valley immer weiter aus. Rund um das Fort entstand die Ortschaft Camp Verde und rund um die Mine das Bergbaustädtchen Jerome.
Das erste Bergwerk wurde von El Siva eingerichtet. El Siva war der Chefscout von General Crook. Sie begannen mit der Mine 1876 und sie war in Betrieb bis 1953.
Die Indianer hingegen hatte man in die lebensunfreundlichen Nachbartäler geschafft und dort neue Reservate eingerichtet. Indianerland diente jetzt der weißen Ansiedlung. Der Bergbau warf ordentlich Geld ab. Man baute die Verde Canyon Railroad. Mit gutem Grund, meint Lisa O'Neill, Marketingmanagerin der heutigen Eisenbahnlinie.
Die Gleise der Verde Canyon Railroad wurden 1912 fertiggestellt. Die Bahnlinie diente zum Transport von Kupfer und Edelmetall von hier bis auf den Markt. Es gab eine direkte Verbindung zur Santa Fe-Linie, die heute noch existiert. Auch heute wickeln wir noch Fracht ab für die Arizona Central Bank Gesellschaft. Die Tradition des Frachtgeschäfts hält also an.
Heute ist sie eine große Touristenattraktion. Jerome wiederum wurde ein attraktiver Ort zum Arbeiten und Leben und das bis ins Jahr 1953. Dann wurde der Bergbau eingestellt und Jerome wurde zur Geisterstadt.
Vertreibung, Tötung, Entrechtung, damit lässt sich die Geschichte der Indianer in einer Schlagzeile zusammenfassen. Das mag schrecklich sein, wenn man es aus der Entfernung betrachtet. Aber wie ist das Gefühl, wenn man in Arizona ist und plötzlich sagt jemand, lass uns mal zu einem Medizinmann gehen. Lern einen Indianer kennen, begreife ein wenig besser, was es heißt, Indianer zu sein. Da prallen Hemmungen und Faszination aufeinander, wenn man vor einem ganz normalen Einfamilienhaus mitten in Sedona steht, zu Besuch bei Ukwala vom Stamm der Havasupai. Klopfen, freundliche Begrüßung, nicht vergessen, zieh die Schuhe aus, wenn du das Haus betrittst. Auf den ersten Blick eine ganz normale amerikanische Wohnung. Abtasten, abschätzen und dann die Aufforderung, komm mit in meinen Meditationsraum.
The sound of the drumbeat was a calling and a hailing and a request to allow for spirit to be a part of conversation.
Ukwala schlägt die Trommel und bittet den großen Geist um Unterstützung für das bevorstehende Gespräch. Sei bei uns, Geist. Wir sitzen in einem kleinen, fensterlosen Raum auf geraden, fast schon unbequemen Stühlen aus Weidengeflecht. Zwischen uns der Healing-Tisch, abgedeckt von einem grauen Filztuch. Auf dem Tisch Adlerfedern, eine Trommel, eine Rassel. Die Wände sind behängt mit indianischem Kopfschmuck. Auf Regalen stehen Tonfiguren und andere Gegenstände. Zuerst müssen wir uns sammeln, sagt Ukwala, und konzentrieren. Nur dann kann der große Geist zu uns stoßen. Musik und Gesang wird uns helfen.
So young,
Ukwalas Gesang nimmt mich gefangen. Da ist zunächst ein Schauer, der sich in einen wohligen Schauer verwandelt. Die Welt draußen verabschiedet sich, ist plötzlich weg. Irgendwie betrete ich eine andere Welt. Ukwala beginnt zu sprechen.
Nyasivya, Ukwala exitke, Nyahabsuwa, Babdio, Habsuwa, Yuvdio, Nyvakwak, Kwaok, Nyvakwak, Aswadik, Nyvakwak, Kwepamaknabok, Tek Evjim, Sopoka, Yum Nyumuuka, Me Evka, Yuwail, Matyug, Machotadik, Wam Sivik, Mavok, Wam Sipping, Yu.
Es ist die Sprache der Havasupai. Der Stamm ist zu Hause tief unten im Grand Canyon. Die Havasupai nennen sich die Menschen des grünen Wassers. Ukwala erklärt Teile der indianischen Philosophie. Das Wichtigste, sagt er, sei der Kontakt zum großen Geist.
We've always said Makwawa. Makwawa in my language simply means talk. Talk to me.
Makwawa, sagt Ukwala, heißt in unserer Sprache reden. Gespräch. Der große Geist sagt, sprich mit mir. Das ist sein Weg zu sagen, sei ehrlich zu mir und frage mich. Dieser Dialog mit dem großen Geist und mit magischen Orten sei wichtig, betont er im Verlauf unseres geistig-rituellen Gesprächs. Man könne hier meditieren, in einem geschlossenen Raum. Noch besser sei es aber, die magischen Orte in der Natur aufzusuchen, und stimmt den Vogelsong an. Achte die Natur, sagt Ukwala, die Zweibeiner und die Vierbeiner. Achte die Pflanzen, achte das Leben, achte den großen Geist, der kann Manitu heißen, Jesus, Buddha, Allah, Mutter Erde. Geist ist Natur und Natur gibt Antworten. Die Welt und die Leute investieren zu viel Zeit auf der Suche nach einem menschlichen Dasein. Der große Geist ist genau das, Mutter Erde, Natur. Natur gibt es überall, auf der ganzen Welt. Alle, die Antworten suchen, müssen nichts weiter tun, als nach draußen zu gehen.
The world, the people spend too much time in searching for another two-legged entity, a human entity. And spirit is this, the Mother Earth. Nature is the most simplest way to refer to. Nature is present globally. It is all over this world. Those that wish to find answers simply need to walk outside.
Draußen in der Natur findest du die Antworten für dein Leben.
Ha, 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 ha.
Wir haben es von Ukwala gehört. Gehe raus in die Natur und du wirst die Antworten auf die Fragen deines Lebens bekommen. Die Gegend um Sedona und das Verde Valley ist reich an prächtiger und eindrucksvoller Natur und den spirituellen Bezug zu den Indianern haben die sogenannten New Age People rund um Sedona hergestellt. Es geschah im Jahr 1980. Da traf die in Sedona ansässige Wahrsagerin Paige Bryant bei einer ihrer Veranstaltungen Leute, die ihr vom Phänomen der Vortex-Stätten berichteten.
Hier in Sedona gibt es etwa 7 verschiedene Orte. Wenn man dahin geht, man kann auch ganz tiefe Erfahrungen, spirituelle Erfahrungen erleben. Paige hat es dann am nächsten Tag für sich selber ausprobiert. Sie ging zu diesen Orten und fand, dass er doch was dabei war. Und hat in 1980 dann ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt auf Englisch die Sedona Vortices oder Vortex. Und seit dieses Buch dann erschienen ist, gab es dann sehr viele Menschen, die interessiert waren, dieses Phänomen nachzugehen und hier hinzukommen und es zu erfahren.
Sharon Lee Harris, Autorin und Fotografin, kennt sich aus mit dem Thema. Das wunderschöne Städtchen Sedona wurde danach von einem Tross von spirituell Interessierten geradezu überrannt. Der große Boom ist inzwischen vorüber. Nicht, dass das Vortex-Phänomen völlig aus der Luft gegriffen wäre. Man muss, so Sharon, das Ganze nur richtig einordnen.
Die New Age-Geschichte von der Vortex ist eigentlich eine sehr beschränkte Einsicht, wenn es um die Spiritualität dieses Landes geht. Wenn man den größeren Bild haben möchte, man muss in die amerikanische, indianische Spiritualität hineingehen. Und das ist eine ganz riesige Tür, die man durchgehen kann. Weil durch diese Tür erkennen wir uns wieder, erkennen wir auch unsere eigene Vorfahren sozusagen, unsere eigene Verbindung zur Erde, die wir schon lange, für mindestens 4000 Jahren, die meisten von uns verloren haben.
Wiedergefunden hat sich auch Kumala. Sie ist Deutsche und lebt seit rund 10 Jahren in Sedona. Nein, es sind nicht nur die mystischen Stätten, sagt sie, es ist vielmehr eine sich verändernde Lebenseinstellung.
Ich denke, das Leben hier in Sedona macht die Menschen genügsamer. Man kommt mit sehr viel mehr aus sich selber aus. Was etwas ist in meiner Ansicht, was Kakteen an sich haben und auch Indianer an sich haben.
Mal ganz davon abgesehen ist Sedona eine Stadt mit riesigem Freizeitwert. Von dort aus hat man jeweils nur kurze Fahrzeiten zu den zahlreichen historischen Attraktionen der Region. Es gibt ein verlässliches Angebot an Hotels, Motels, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Und Sedona hat ein ganz eigenes Flair. In einer Meereshöhe von knapp 1500 Metern liegt der Ort eingebettet zwischen hohen Felsen und Bergen. Die berühmte rote Erde spiegelt sich in den Erhebungen, aber auch in der normalen Umgebung. Das etwas weiter südlich gelegene Tal des Verde River wiederum glänzt mit den Ruinen der frühen Indianerkulturen und der Verde Canyon Railroad, die heute fast nur noch Touristen transportiert. Managerin Lisa O'Neill.
Der Zug fährt von Clarkdale und kommt auch wieder hierher zurück. Die Strecke folgt dem Verde River etwa so 30 Kilometer flussaufwärts bis zu einem kleinen Dorf namens Perkinsville. Dort rangiert die Lok auf die andere Seite des Zuges und fährt die Strecke wieder zurück. Aber durch das andere Licht im Canyon wird's nicht langweilig. Es ist eine spannende Reise.
Und gleich in der Nachbarschaft Jerome, Geisterstadt seit 1953. Aber Ende der 60er Jahre kamen reichlich Hippies von der Westküste nach Arizona und kauften in Jerome zum Teil komplett eingerichtete, aber völlig heruntergekommene Häuser für nur $50. Das, was heute auch als nationales Monument die Besucher anzieht, hat sich zu einer Künstlerkolonie mit großem Charme entwickelt. Lässt man die grausamen Konflikte um das Jerome der Vergangenheit mal außen vor, ist es heute eine reizende Mischung aus alten Häusern, Bergwerksgeschichte, Kunstgalerien und liebenswerten, wenn manchmal auch etwas exzentrischen Menschen. Und natürlich lassen auch die weißen Siedler ihre dann eher kurze Geschichte hochleben. Wer ein Gefühl von Wildwest- und Rancher-Dasein kennenlernen möchte, sollte die Western-Show mit eingeschlossenem Abendessen auf der Blazin' Am Ranch besuchen. Laurie Mabry, Juniorchefin auf der Blazin' Am, ist stolz auf das, was die Familie aufgebaut hat.
Die Western-Show dauert etwa eine Stunde mit Cowboy-Musik, Geschichten und Sketchen. Davor gibt's Essen und serviert wird nach Western-Art. Die Leute müssen sich in einer langen Reihe anstellen, alle 280, und kriegen ihr Essen auf den Teller gepackt. Dann gehst du zurück zu deinem Tisch und isst und dann beginnt die Show.
Hier lässt man den Pioniergeist hochleben. An 6 Abenden in der Woche, Souvenirdorf und pathetische Nationalklänge am Schluss des Abends inklusive.
Eine romantische Gegend, möchte man meinen. Aber all die große Geschichte und die tolle Landschaft täuschen nicht darüber hinweg, dass es die weißen Siedler und das Militär waren, die die Region im 19. Jahrhundert gewaltsam in Besitz genommen hatten, auf Kosten der eigentlichen Herren der Region, der Indianer. Die wurden unterjocht und in Reservate gesperrt. Es ist ein schwieriges Kapitel, über das die Tourismusstrategen der Region auch nicht so wahnsinnig gerne reden. Natürlich gibt es nach wie vor Reservate. Diese liegen zum Teil in unmittelbarer Nachbarschaft zu Städten und Orten. Die Selbstverwaltung hat immerhin dafür gesorgt, dass die Indianernation so etwas wie exterritoriales Gebiet ist. Dort gilt Indianerrecht. Man hat eine eigene Polizei, eine eigene Verwaltung und man versucht durch unterschiedliche Gewerbe das Einkommen des Stammes zu sichern. Wer vom Highway nach Camp Verde will, muss zum Beispiel durch das Land der Yavapai. Dieser Stamm betreibt auf seinem Gelände ein Spielcasino und versucht so, das Überleben der Menschen zu sichern. D.B. Bush, Marketingdirektorin des Cliff Castle Casinos.
Die Casinos sind gut für die wirtschaftliche Entwicklung der Stammesnation und ihrer Mitglieder. Die Einnahmen gehen an den Stamm und werden benutzt für das Gesundheitssystem, für Ausbildungsstipendien und fürs Schaffen von Arbeitsplätzen. Es gibt da einen Ausbildungsweg für Stammesmitglieder im Casino. Eine komplette Ausbildung von Anfang an mit anschließender Beschäftigung im Casino, sodass das Casino irgendwann in allen Positionen komplett von Indianern betrieben wird.
Der Rubel rollt. Die Touristen kommen zum Spielen. Roulette, aber auch die berühmt-berüchtigten einarmigen Banditen, die Spielautomaten. Das Geld fließt in die Stammesgemeinschaft, unter anderem auch für den Aufbau eines Kulturzentrums und, wie eine Yavapai-Indianerin sagt, zur Rettung der eigenen Sprache.
Mir hat ein Crow-Indianer gesagt, bringt den Kindern eure Sprache bei. Die Kinder werden in der Sprache träumen von eurer Geschichte und Kultur. Die Kinder werden das in eure Stammesnation zurückbringen. Und darauf freuen wir uns.
Denn die Rettung der Kultur führt nur über die Rettung der Sprache, die zum Beispiel bei den Hopi-Indianern bis vor kurzem nicht einmal als Schriftsprache existierte. Und, so kurios wie es klingt, an dieser Stelle kommen wir Deutschen ins Spiel.
Ich glaube, es ist 8, 9 Jahre her. Die wollten es wirklich jetzt ihren Kindern beibringen, aber die wollten es auch dann, dass sie es schreiben könnte. Und wo sind die hergegangen? Also die haben alle Sprachen der Welt ein bisschen angeschaut. Die haben die deutsche Sprache als Beispiel genommen und auch die deutsche Art und Weise, gewisse Laute zu sprechen, auch dann runtergeschrieben. Das Umlaut wird in die Hopi-Sprache benutzt für das OÜÜ. Das Tolle ist, dass deutsche Sprache wird gesprochen, es wird geschrieben wie gesprochen. Und die Hopi wollten das.
Wer sich heute fragt, warum die Indianersprachen mit dem Überleben kämpfen, dem sei nur gesagt, so wie die Indianer in die Enge getrieben wurden, so wurde auch ihre Sprache unterdrückt. Donovan Hanley vom Stamm der Navajo mit Ursachenforschung zu Sprache und schlechten sozialen Bedingungen.
Die Arbeitslosenquote beträgt 50%, das ist nicht sehr gut. Aber wir haben auch sehr viel Ältere und Leute aus den Tagen der Boardingschulen, wo Kinder fernab von ihrem Stamm in Internaten zur weißen Kultur hin erzogen werden sollten. Das entfernt vom eigenen Volk. Auch meine erste Sprache ist amerikanisch und erst meine zweite Navajo. Ja, wir sind arm im amerikanischen Sinn, aber wir sind reich an Kultur und Tradition.
Die junge Generation der Indianer rüstet jetzt auf. Die Navajo, die im äußersten Nordosten Arizonas ihr Gebiet haben, setzen auf Tourismus und bauen Zug um Zug Hotels, Museen und Attraktionen für die Besucher. Donovan ist der Marketingdirektor der wirtschaftlichen Entwicklungsgesellschaft Navajo Nation Hospitality Enterprise.
Die Tourismusorganisation der Navajo konzentriert sich darauf, eine selbsttragende Firma zu werden. Die wirtschaftliche Entwicklung ist uns wichtig. Wir beschäftigen Stammesmitglieder. Die Einnahmen fließen in unser Volk zurück. Wir reden da von einem Hotel, dann zweien oder dreien. Wir expandieren und kommen so zu einem moderneren Leben. Und wir haben etwas zu bieten, Tradition, Geschichte und Geschichten, Seminare. Wir bauen eine große Firma auf.
Die Yavapai-Stämme in der Gegend der Hauptstadt Phoenix haben ihr Reservat inzwischen um ein 5-Sterne-Hotel und mehrere Golfplätze erweitert. Der Konflikt innerhalb des Stammeswesens ist allerdings groß. Wehren sich die Älteren gegen eine Kommerzialisierung ihrer Kultur, so will die junge Generation aufbauen, Geld verdienen und damit die Möglichkeit schaffen, die indianische Kultur zu retten bzw. wiederzubeleben. Alicia Balderas, Touristikmanagerin des Stamms, bestätigt:
Tja, wir durchleben da gerade einen Konflikt. Wir müssen es einfach schaffen, unsere Geschichte zu präsentieren. Bei unseren Stammesführern rennen wir da glücklicherweise offene Türen ein. Aber wenn wir unsere Geschichte präsentieren, dann wollen wir sicher sein, dass sie korrekt wiedergegeben wird. Wir wollen zeigen, wer wir waren und sind. Und das ist eine Herausforderung, aber mit so viel Vorbereitung sollte uns das gelingen.
Zu viel ist im Lauf der Jahrhunderte zerstört worden. Zu viel Ungerechtigkeit ist den amerikanischen Ureinwohnern widerfahren und zu viele falsche Integrationsversuche hat man von Seiten der Regierung in Washington unternommen. Daraus resultiert das Identitätsproblem, mit dem viele Indianer noch heute kämpfen. Ob der Tourismus der richtige Weg in eine glanzvolle Zukunft ist, man wird sehen. Deutsches Reiseradio im Web, diesmal mit eher Nachdenklichem, was einem die Reiselust nicht verderben sollte. Mein Name ist Rüdiger Edelmann. Danke fürs Zuhören.